Also, wie gestern versprochen, habe ich hineingeschaut und mir mal angeschaut, was wir diese Woche versäumt haben. Ja, und in Wahrheit war es natürlich nichts.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Vorab habe ich das Gefühl, dass es den Märkten auch ganz gut tut, dass wir jetzt einfach mal Pause haben. Ich werde morgen keine Podcast-Folge aufnehmen und am Montag natürlich auch nicht. Wir werden dann am Dienstag wieder beginnen zu plaudern. Und ja, das ist deswegen ganz gut, dass jetzt einmal eine Pause einkehrt, weil Auswüchse an den Märkten begonnen haben, sich zu zeigen, die abnormal sind. Neben der ganzen KI-Hype-Geschichte zeigen sich immer mehr Nonsensbereiche, die sehr stark steigen, wie die ganzen Meme-Aktien. GameStop ist wieder in den Schlagzeilen. Gut, Gott sei Dank mit 14% Minus, weil das Unternehmen im stärksten Quartal, nämlich im vierten Quartal, im Weihnachtsquartal des Jahres 20% weniger geliefert hat als im Jahr davor. Aber trotzdem, dass alleine darüber gesprochen wird, zeigt schon, dass wir 2021er Situationen teilweise haben. Im Kryptobereich schießen die ganzen Shitcoins und Altcoins, also Kryptolösungen, die überhaupt keinen Sinn und Zweck haben, nach oben. Und an der Spitze dieser Meme-Welle reitet Truth Social, ein Social-Media-Kanal von Donald Trump, nach vorne. Das Unternehmen ist an die Börse gegangen. Ja, da hat es einen Börsengang gegeben, aber indirekt, weil das Unternehmen nicht direkt über offiziellen IPO an die Börse gebracht wurde, sondern durch eine Fusion mit einem sogenannten SPAC. Diese SPAC-Konstruktionen haben 2021 sehr starke Blüten getrieben. Das sind Konstruktionen, die an sich leer sind, aber schon an die Börse gebracht werden, mit Kapital ausgestattet werden, um dann als börsennotierte SPACs irgendwann eine Firma aufzukaufen und darüber an inneren Wert zu gewinnen. Und diese Truth Social von Donald Trump, weil er ja eine Zeit lang aus den Social Media Kanälen ausgeschlossen war, hat, glaube ich, gerade einmal 400 Millionen Umsatz im letzten Jahr wirtschaftet, produziert permanent Verlust. Und dann hat es eben diese Fusion mit einem SPAC gegeben und jetzt wird das Unternehmen mit 10 Milliarden Dollar bewertet. Ja, abartig. Davon sind ungefähr 5,5 Milliarden gehören dem Donald Trump. Er möchte das Geld verwenden, um damit seine Präsidentschaft, seinen Wahlkampf zu finanzieren. Wermutstropfen an der ganzen Geschichte ist, dass er 6 Monate lang seine Aktien nicht verkaufen kann. Das wäre dann so Ende September. Bis dahin könnte hoffentlich, muss man dazu sagen, die Marktsituation ein bisschen abkühlen, weil in der jetzigen Phase würde es ihm sogar gelingen, die Aktien eines Nonsensunternehmens den Anhängern, weil das sind seine Anhänger, die das wahrscheinlich dann kaufen würden, umzuhängen. Kleinanlegern, die ja, zu übertriebenen Preisen solche Aktien dann kaufen, in der Hoffnung, dass er vielleicht wirklich Präsident wird und dann das Ding möglicherweise zu fliegen beginnt. Also allein aus diesem Blickwinkel, wenn ich mir anschaue, was da so dahin fliegt, wäre es schon ganz gut, wenn wir jetzt ein paar Tage Pause haben und hoffentlich nächste Woche, wenn sich die Märkte dann wieder öffnen, das Ganze ein bisschen ruhiger angegangen wird. Es gab eine sehr schnelle Rückmeldung auf meinen gestrigen Podcast und deswegen gehe ich darauf auch kurz ein. Es ist faszinierend, so über die Podcasts mit den Hörern zu kommunizieren, Da kam eine Rückmeldung, wahrscheinlich von jemandem, der im Vertrieb arbeitet, die Aussage, ob ich das tatsächlich ernst meine, dass Erstgespräche nicht gratis sein sollten. Ich habe das im Zusammenhang mit den sehr aggressiven Finfluencer-Trichter-Modellen gemeint, dass da die Leute richtig psychologisch eingelullt werden. Und wenn einmal eine Kommunikation beginnt, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit hier dann auch Gelder fließen, beziehungsweise die Leute dann in irgendwelche Produkte hineingezogen werden. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass ein Kunde, der einen Berater kennenlernen möchte, heute mittlerweile mehr Möglichkeiten hat, auch einen guten Berater über Qualität seiner Arbeit oder seine Meinung oder seine Statements kennenzulernen. Ich nehme nur als Beispiel her Vorträge oder Videos oder Podcasts. Wenn jemand was zu sagen hat, dann ist selbst in einem Erstgespräch schon so viel Wert drinnen, dass gute Berater aus meiner Sicht diese Erstgespräche nicht gratis verschleudern. Und dieses in die Auslage gehen, das funktioniert gut. Also ich persönlich mache das schon seit Jahrzehnten, bevor es die Videos und Podcasts gab. Davor waren es halt öffentliche Vorträge. Und ich empfehle jedem, den ich heute neu auch kennenlerne, einfach sich die Zeit zu nehmen, hineinzuhören. Aus dem, was man hört, auch wenn man jetzt fachlich nicht sofort alles versteht, aber trotzdem die Gangart und die Persönlichkeit des Beraters einmal anzuschauen, um zu sehen, würde ich mich mit diesen Menschen überhaupt einmal grundsätzlich wohlfühlen, und dann kann ich tiefer und tiefer hineingehen, dann kann ich möglicherweise Aussagen auch überprüfen, querchecken, da mir eine Meinung bilden und dann vielleicht in ein persönliches Gespräch gehen. Und selbst, wie gesagt, erste gute persönliche Gespräche haben auch einen Preis, beziehungsweise gute Berater, wenn sie merken, dass sie hier nichts verloren haben, die werden nach sehr, sehr kurzer Zeit bereits die Reißleine ziehen und vielleicht nach 10, 15 Minuten sagen, lieber Freund oder lieber Kunde, du brauchst mich nicht oder brauchst wem anderen oder brauchst gar niemanden oder wie auch immer. Ja, also so habe ich das gestern gemeint. Ich persönlich, wenn ich immer von mir aus gehe, will ich Fachleute kennenlernen und nicht nur mit solchen Anfängern mich unterhalten, die irgendwelche Verkaufstexte auswendig gelernt haben, die runterquatschen, aber rechts und links daneben nichts zu sagen haben. Das ist mir für eine Beratungsleistung, gerade im Financial Planning, viel zu wenig. Und wenn jemand tatsächlich in so einer Phase ist und irgendein Produkt verkaufen will, dann bin ich da wieder für die Transparenz, um klar zu sagen, so ist es. Dann kann der Kunde sich ein Bild machen. Da sind wir wieder dort, was ich gestern besprochen habe, dass die regulatorische Überlegung für die Influencer-Szenerie und für die Finanzindustrie schon da und dort ganz gut ist. Was haben wir diese Woche noch nicht versäumt? Es gibt ja, wenn wir die Marktbewegungen uns anschauen, die kurzfristigen Bewegungen, dann ist das meist für Langfristanleger uninteressant. Diese kurzfristigen Bewegungen sind für Kunden interessant, die entweder Kapital derzeit neu anlegen wollen. Da ist es schon ganz gut zu sehen, wo bewegen sich die Märkte, mit wie viel Kapital gehe ich hinein und wie baue ich die Struktur auf. Oder Anleger, die gerade Kapital rausziehen wollen, weil sie für irgendwelche Themen jetzt im nächsten Jahr, nächsten eineinhalb Jahre Kapital brauchen, für die können die kurzfristigen Bewegungen interessant sein, um ein Gefühl dafür zu haben, aus welchen Bereichen ziehe ich wann wie viel Geld ab. 100% komplett rauszugehen, das haben wir schon zerlegt und oft besprochen, zeigt auch die jetzige Entwicklung, dass das nicht sinnvoll ist. Seit Ende letzten Jahres, seit Dezember, gibt es Crash-Propheten, die schon damals angekündigt haben, jetzt wird der Markt nach unten gehen, jetzt wird alles gehen, drehen und jetzt gibt es einen Crash. Naja, wer damals ausgestiegen ist und darauf gewartet hat, dass die idealen Einstiegszeitpunkte dann nach dem Crash kommen, der wartet nicht nur immer unruhiger und unruhiger, sondern ist aus den aktuellen Anstiegen auch draußen geblieben. Und letzte Woche hat der Jay Powell leider wieder mal, obwohl er nichts gesagt hat, etwas Wesentliches zwischen den Zeilen gesagt, und das haben die Marktteilnehmer so wahrgenommen. Er hat gesagt, wir sind toleranter gegenüber der Inflation. Jetzt am Freitagmorgen werden wieder die PCE-Indikatoren rauskommen aus Amerika. Und sollten diese Inflationsindikatoren stärker sein als angekündigt, dann wird wahrscheinlich der Markt darauf gar nicht reagieren, weil eben diese Aussage der amerikanischen Notenbank mehr Toleranz signalisiert hat. Und mehr Toleranz heißt, die Fed wird, wenn die Inflationsdaten stärker ausfallen, darauf nicht sofort mit weiteren Zinsanstiegen reagieren. Deswegen wird da der Markt wahrscheinlich darauf nicht reagieren. Kommen die Daten so raus wie erwartet oder sogar schwächer, dann dürfte das die aktuelle Stimmung nochmal zusätzlich anheizen. Wobei ich das Gefühl habe, dass der Kapitalmarkt derzeit eigentlich darauf pfeift, ob in diesem Jahr noch eine Zinssenkung kommt oder nicht. Ob jetzt 2, 3 oder gar nichts, solange die Gewinne der Unternehmen stark sind, fokussiert sich derzeit der Kapitalmarkt darauf, dass anscheinend diese Normalisierung, die eingeleitet wurde durch höhere Zinsen, von der Wirtschaft, von den Konsumenten ausgehalten wird und deswegen eine höhere Inflation auch akzeptiert werden würde, ohne dass die Zinsen weiter ansteigen und ohne dass die Wirtschaft in die Knie geht. Und natürlich gibt es in so einer Phase Verlierer, wenn die Inflation stärker nach oben geht, aber Investoren, die vernünftig anlegen und mit einem breit gestreuten Portfolio arbeiten, die können, die wissen, wie sie sich gegen Inflation schützen können. Und all jene, die keine Möglichkeit haben zu investieren oder nicht richtig investieren, naja, es klingt hart, das sind die Verlierer, aber das ist immer so. Es gibt immer wieder Rückmeldungen, die mir schreiben, Herr Janosch, erzähl mal nicht so viel Blabla, sondern sag ganz klar, ganz direkt, was ist zu tun, was soll ich kaufen, welche Titel, wie geht's weiter? Leider ist der Kapitalmarkt kein Wunschkonzert und deswegen bleibt hier nur die Möglichkeit, aus meiner Sicht unterschiedliche Szenarien durchzubereden, durchzubesprechen, um dann für sich entscheiden zu können, wie würden sich diese Szenarien auf mich auswirken und dementsprechend das in den Portfolios zu berücksichtigen. Es gibt, weil viele mir auch immer wieder rückmelden und sagen, naja, du sprichst seit einiger Zeit über Korrekturen, aber die kommen nicht, ist es vielleicht jetzt ganz anders. Nennen wir es faktische oder auf Daten basierte Begründung, warum man auf Korrekturen in den Märkten wartet, ist die sogenannte saisonale Entwicklung. Es ist hier über mehrere Jahre, natürlich in den großen liquiden Indizes, denn der Tempus-Index ist hier immer im Vordergrund, ist angeschaut worden, was über ein Jahr, Monat für Monat, über Jahrzehnte passiert ist. Und eine Auswertung, die so die vergangenen 25 Jahre darstellt, zeigt, dass saisonal gesehen nach einem starken ersten Quartal meist im März ein Rücksetzer, ein Ausatmen an den Märkten passiert. Das ist auch heuer erwartet worden. Dazwischen gab es kurze Rücksetzer, aber so richtig länger über Wochen haben wir in diesem Jahr keine Korrektur gesehen. Und ab März, ab Mitte März bis Ende April gibt es saisonal gesehen eine sehr starke Aufwärtsbewegung an den Märkten, um dann der Anekdote irgendwie wahrscheinlich die Grundlage zu liefern, wo es da heißt, sell in May and go away. Eigentlich müsste es ja heißen, nicht sell in May, sondern sell an end of April. Aber darauf kann man nicht so gute Reime aufbauen. Deswegen ist es bei Mai geblieben. Und wenn man diese saisonale Entwicklung anschaut, sieht man auch, warum dann die die zweite Hälfte dieser Aussage dann dazu kommt, but remember, come back in September. Also erinnere dich dann daran, dass du in September wieder zurückkommst, weil ab September, Mitte, Ende September bis Jahresende die sogenannte Jahresendrallye beginnt, saisonal gesehen. Wenn man also allgemein die 25 Jahre übereinander legt und aus diesem Blickwinkel haben einige im März sehr stark darauf gewartet, dass es diesen Rücksetzer gibt. Jetzt gibt es eine zweite Auswertung, die zeigt, dass in Wahljahren, und das ist alle 4 Jahre, deswegen gibt es dafür auch nicht so viele Daten, aber in den Wahljahren schaut es so aus, dass genauso im ersten Quartal die Märkte recht stark starten, dann aber ähnlich wie im ersten Modell im März zurücksetzen, um so ab Mitte März dann sehr, sehr stark, fast durchgehend, aber schon mit Schwankungen, bis Ende August durchzuziehen. Also da ist in Wahljahren diese Sell in May and Go Away Geschichte nicht so stark ausgeprägt, gerade einmal mit 1-2% Schwankung im Mai, um dann aber am Jahresende nicht so stark zu sein. Das sind zwei konträre, komplett unterschiedliche Aussagen oder Darstellungen. Und basierend auf diese Fakten kann man dann anschauen, okay, wie schaut derzeit der Markt aus? Und das Problem ist bei Korrekturen, auch die kommen, es sei denn, es ist irgendwie ein Flash-Crash, also es passiert irgendetwas völlig Unerwartetes und deswegen gibt es einen spontanen Markteinbruch, ähnlich wie wir das im März 2020 gesehen haben mit dem Lockdown in der Pandemie. Aber ansonsten sind Korrekturen nicht auf einmal sehr stark und danach geht es wieder aufwärts, sondern entweder sind Korrekturen langsam, die kommen in mehreren Wellen, das heißt, da gibt es einen Rücksetzer, dann sind all jene, die vorher in der Rallye-Phase, in der Aufwärtsphase hochmotiviert dabei waren, sind bereit, diese Rücksetzer, diese Dips zu kaufen. Dann kommt es zu einer technischen Erholung, das ist dann die psychologische Beruhigung. Ja, ich habe richtig entschieden, ich habe einen Dip gekauft und es geht wieder aufwärts. Dann dreht aber der Markt wieder, es gibt einen zweiten, dritten, vierten Dip, die immer tiefer und tiefer und tiefer sind, aber dazwischen gibt es immer wieder Erholungen, die kurzfristig psychologisch das Gefühl bestärken, ja, ich habe richtig gehandelt, aber es geht immer tiefer und tiefer und tiefer runter. Und in solchen Korrekturphasen verbrennen sehr, sehr viele unerfahrene Trader sehr viel Geld, die glauben, sie können mit Timing und mit dem richtigen Zeitpunkt gewinnen. Und Monate später oder Wochen später, nachdem man sieht, aha, da zeichnet sich jetzt ein Abwärtstrend ab, kommen dann die Pressemeldungen, jetzt ist die Bullenphase vorbei und jetzt kommt ein Bärenmarkt und dann wird wieder rückwirkend diskutiert. Es gibt eine zweite Erfahrung, wenn die Märkte in manchen Bereichen wie Fahnenstangen brutal nach oben schießen, dann korrigieren sie, diese Fahnenstangen korrigieren radikaler. Und nach der Korrektur geht es aber lange nicht mehr aufwärts. Wenn das nämlich sehr, sehr heftig war, diese Korrektur, dann haben die letzten, und meist ist es so, dass in solchen Fahnenstangen, Ausbildungen des Marktes, etwa ein Drittel der Investoren viel zu spät ganz, ganz oben eingekauft hat und die verbrennen sich die Hände am stärksten. Und dass das kurzfristig auch sehr schwierig ist, weil Trader immer wieder versuchen, solche Muster zu erkennen, hat man auch diese Woche gesehen. Am Montag hat sich eine Stimmung an den Märkten langsam etabliert, dass dieser Handelsstart, der Handelsstart in Amerika sehr positiv begonnen hat und dann gegen Ende hin, eine Stunde vor Handelsschluss, gab es eine Abverkaufswelle. Am Dienstag wieder recht positiver Start und dann gegen Handelsschluss eine Abverkaufswelle. Und diese kurzfristigen Trader, die sind dann motiviert und sagen, ha, ich habe ein Muster erkannt, auf diese Muster werde ich mich draufsetzen, am Mittwoch schauen, wenn der Markt wieder halbwegs positiv startet, dann bereite ich mich vor, um in der letzten Stunde den Markt zu shorten. Also damit darauf zu wetten, dass wieder ein Abverkauf kommt, dann kam gestern Mittwoch, letzte Stunde im Markt, was ist passiert? Kein Abverkauf, sondern ein sehr starker Anstieg. Das heißt, alle, die geschortet haben und darauf gewartet haben, dass jetzt sie mit diesem Muster gewinnen, die haben sich mit nackten Hintern auf die heiße Herdplatte gesetzt und haben sich ordentlich verbrannt. Und das zeigt immer wieder, dass also diese kurzfristigen Optimierungsversuche ganz, ganz schwierig sind. Dann ist die Brücke ja diese Woche auch noch eingestürzt und einige haben gleich Bedenken aufgeworfen, dass das wieder jetzt dann die Lieferketten betreffen könnte. Und wir wissen, die Lieferketten betreffen die Inflation sehr stark. Dann kam die Erklärung, na, das ist gar nicht so schlimm. Naja, wenn wir das überlegen, die Brücke ist in Amerika speziell für den Autohandel, auch für europäische Hersteller, recht relevant. Mercedes hat gleich in der Nähe dieses Hafens eine Produktionslinie und jetzt müssen sie über andere Wege die Transportprobleme lösen. Also die Brücke in Baltimore eingestürzt. Im Roten Meer haben wir wieder weiterhin Probleme mit den Houthis und das wirkt sich auf die Lieferketten aus. Im Panama-Kanal ist zu wenig Wasser. Also auch das ist wichtig, weil dort weniger Kapazität jetzt derzeit durchgeschleust werden kann. Also wir haben weiterhin einerseits eine Stimmung, die darauf ausgerichtet ist, juhu, was kostet die Welt, YOLO, und egal, ob da Jay Powell die Zinsen senkt oder nicht, Hauptsache, die Wirtschaft ist stark genug, also kaufen wir alles, was möglich ist. In dieser Stimmung werden derzeit auch die amerikanischen Anleihen weggetragen wie warme Semmel. Die Zahlen sind ja unglaublich. Alleine wenn wir uns das anschauen, am Montag gab es die Auktion der zweijährigen Anleihen. 70 Milliarden Dollar sind weggetragen worden. Am Dienstag fünfjährige Anleihen mit 67 Milliarden Dollar Gesamtwert. Gestern, glaube ich, 45 Milliarden die siebenjährigen. Und dann gibt es heute noch Auktionen und morgen Auktionen. Das geht Woche für Woche so, was da in Amerika an Anleihen rauspulvert. Und die Anleihenzinsen sind trotzdem nicht gestiegen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Auktionen bei den jetzt ausgerufenen Zinssätzen stabil sind. Mit 4,2% die 10-jährige amerikanische Anleihe weiterhin recht stabil. Wenn wir das also hier insgesamt so zusammenfassen, dann habe ich echt das Gefühl, dass wir hier aus den Bergen nichts versäumt haben. Und ich habe auch gar keine Lust, derzeit das noch weiter zu kommentieren, warum Märkte steigen. Die steigen einfach, wenn so eine Stimmung da ist wie derzeit, dass das langfristig nicht ewig gut gehen kann, das wissen wir aus der Statistik. Aber jetzt auf Punkt genau zu begründen, wann, wo, wie, was drehen wird und auch wenn jetzt dann eine Korrektur kommt, braucht man nicht sagen, ja, aber der Herr Janosch hat recht gehabt und ich werde es auch nicht sagen, wozu denn? Ich habe vor einigen Podcast-Folgen gesagt, dass aus meiner Sicht zu den Märkten ganz normal die Bewegungen sowohl nach oben als auch nach unten dazugehören. Und ein Teil davon ist auch, dass diese Bewegungen manchmal Übertreibungen in beide Richtungen zusätzlich noch sind. Das ist einfach der Kapitalmarkt. Deswegen macht es auch so viel Spaß, damit zu arbeiten. Aber jetzt timingseitig hier Glücksgriffe zu machen, das ist nicht meine Motivation, hier mit den Themen mich zu beschäftigen. Mit diesen Gedanken schließe ich jetzt einfach mal diese Woche ab. Ich wünsche allen erholsame Osterfeiertage, hoffentlich entspannt, ruhig im Kreise der Familie. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder nächste Woche am Dienstag beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.